NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. September 1717. Der Geburtstag des britischen Schriftstellers Horace Walpole.
Es ist Nacht in Twickenham, eine laue Sommernacht im Juni des Jahres 1764. Sir Horace Walpole wird von schweren Träumen geplagt. Er steht im mächtigen Treppenhaus einer mittelalterlichen Burg. Dort, auf dem obersten Geländer, erscheint ihm die riesenhafte, bewaffnete Hand einer Rüstung. Der Träumer erwacht mit einem Gefühl der Angst und Beklemmung. Besonders wundern kann er sich über diesen Albdruck allerdings nicht.
Ein sehr natürlicher Traum für einen Kopf, der, so wie der meine, mit gotischer Historie vollgestopft ist.
Sir Horace hat eine Schwäche für alles Mittelalterliche. Schließlich lebt er in einem Landhaus, das er über Jahre zu einem gotischen Gruselschlösschen umgestaltet hat. Mit steinernen Tierfratzen, Grabsteinattrappen als Kaminumrandung, düsteren Ahnenporträts und bemalten Fensterscheiben. Sein seltsamer Sommernachtstraum lässt ihn nicht mehr los.
Noch denselben Abend setzte ich mich nieder und begann zu schreiben, ohne im Mindesten zu wissen, was ich sagen oder berichten wollte.
Manfred, der Fürst von Otranto, hatte einen Sohn und eine Tochter. Die letztere, eine ausnehmend liebreizende Jungfrau von 18 Jahren, ward Mathilda genannt. Konrad, der Sohn, zählte 3 Jahre weniger.
Hobbyautor Walpole ist nicht mehr zu bremsen. Wie von selbst entsteht sein Schloss von Otranto. Eine Geschichte aus der Zeit der Kreuzzüge. Fürst Manfred will seinen Sohn mit Isabella vermählen, der Tochter des Marquis von Vicenza. Am Tag der Trauung wird Konrad jedoch von einem mysteriösen Riesenhelm erschlagen. Der finstere Manfred beschließt daraufhin, seine Frau zu verstoßen und die junge Braut selbst zu heiraten. Walpole schreibt und schreibt.
Das Werk wuchs mir unter den Händen. Ich war so in meiner Erzählung versunken, dass ich an einem Abend, vom Zeitpunkt an, als ich meinen Tee getrunken hatte, schrieb bis gegen 12:30 am anderen Morgen, bis mir Hand und Finger so müde und steif geworden waren, dass ich die Feder nicht mehr halten konnte.
Die Hauptrolle in seinem Buch spielt zweifellos das Schloss. Ein unübersichtlicher Bau mit Verliesen, Geheimtüren und einem Labyrinth unterirdischer Kreuzgänge, durch die Isabella vor dem Schurken zu fliehen versucht.
Eine schaurige Stille herrschte in diesen unterirdischen Regionen. Außer, dass dann und wann ein Windstoß die Türen erschütterte, durch welche Isabella gegangen und deren Knarren in den rostigen Angeln durchs lange Irrgebäude der Finsternis widerhallte. Jedes Gemurmel setzte die Jungfer aufs Neue in Schrecken. So leise, als ihre Ungeduld erlaubte, tappte Isabella voran, blieb jedoch zum Öftern stehen und lauschte, ob man ihr folge. Einmal vermeinte sie, einen Seufzer zu hören. Das Blut starrte ihr in den Adern.
Walpole lässt nicht nur eine verfolgte Unschuld durch schaurige Gänge irren, sondern auch ein ganzes Arsenal von Spukgestalten aufmarschieren. Die seltsame Riesenrüstung, die immer wieder in Einzelteilen erscheint, ein Skelett in Mönchskutte, eine blutende Statue oder ein Ahnenporträt, das seufzend aus seinem Rahmen steigt. In einer Zeit, die vom nüchternen Geist der Aufklärung beherrscht wird, ist Walpoles Buch eine Sensation.
Das ist ein ganz kurioser Fall in der englischen Literaturgeschichte.
Die Heidelberger Anglistin Dr. Kerstin Frank.
Normalerweise hat man das ja fast nie, dass ein Autor mit einem Werk eine Gattung sozusagen neu erfindet oder ins Leben ruft. Aber Horace Walpole hat wirklich etwas Neues erschaffen, das dann bis heute ein richtiges Literaturphänomen geworden ist, bis heute beliebt ist, nämlich eben den Schauerroman.
A Gothic Story nennt er in der zweiten Auflage selbst sein Werk und gibt damit der Gattung den Namen. Kerstin Frank hat sich in ihrer Habilitationsschrift mit der Gothic Novel und Walpoles Erfindung des literarischen Schreckens beschäftigt.
Natürlich gab es schon immer Geistererzählungen, es gab schon immer Schauermärchen. Seit Leute irgendwo ums Lagerfeuer saßen und sich abends was erzählen wollten, gab es solche Geschichten. Aber er hat das in eine literarische Form gebracht, in der Art und Weise, wie er die Figuren darstellt, wie die Figuren sprechen. Das sind schon alles die Elemente der moderneren Erzählliteratur, die er eben verknüpft mit diesen anderen Elementen des Fantastischen und des Schauderns. Und das ist eine ganz eigene Mischung, mit der er tatsächlich eine neue, andere Art des Romanschreibens begründet hat.
Walpole ist ein Mann, der nicht so recht in sein Jahrhundert passt. Ein leidenschaftlicher Träumer, dem die Welt der Vernunft immer zu eng und zu langweilig erscheint.
Träume, du weißt es, waren seit jeher mein liebster Weidegrund. Ich glaube allmählich sogar, dass es nichts Weiseres gibt, als die sogenannten Realitäten des Lebens auszutauschen gegen Träume.
Am 24. September 1717, heute vor 300 Jahren, wird Horace Walpole in London geboren, als jüngster Sohn des übermächtigen Robert Walpole. Der erste Premierminister Englands bestimmt unter Georg I. und Georg II. Gut 20 Jahre lang die britische Politik. Ein selbstherrlicher, polternder Machtmensch und das genaue Gegenteil seines schmächtigen, sensiblen Sprösslings, den ein Zeitgenosse einmal so beschrieben hat.
Von durchscheinender Blässe, auf Zehenspitzen tänzelnd und mit Falsettstimme lispelnd.
Robert Walpole liebt es, auf seinem Landgut Jagdgesellschaften und Zechgelage zu veranstalten. Sein Sohn fühlt sich in dieser lärmenden Gesellschaft entsetzlich.
Stell dir nur vor, dass ich hier jeden Tag Menschen sehe, die Gebirge von Roastbeef sind und die aussehen, als wären sie daraus nur im gröbsten Umriss zu menschlicher Gestalt gehauen. Ich schaudere, wenn ich sie ihre Messer schleifen sehe, und ich kann sie für nichts anderes ansehen als Wilde, die einander auffressen.
Der zarte Knabe hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter, die von ihrem Mann ganz offen betrogen wird. Als sie 1737 stirbt, ist das der wohl größte Schmerz seines Lebens. Nach einem standesgemäßen Studium in Eton und Cambridge unternimmt der junge Adlige eine zweijährige Grand Tour über den Kontinent. In den Salons von Paris und Florenz knüpft Walpole zahlreiche Kontakte. Er findet Briefpartner, denen er sein Leben lang schreiben wird. 48 Bände umfasst die Sammlung dieser Briefe. Eine unschätzbare Quelle für das Leben im 18. Jahrhundert. Ob es um Politik, um Bälle und Gesellschaften, um Opernaufführungen oder Klatsch geht.
Das ist was ganz Besonderes. Er ist ein scharfsinniger, genauer Beobachter seiner Zeit, auch ein sehr humorvoller, sehr spöttischer Kritiker eben der Geschehnisse.
Der Exzentriker Walpole ist überall ein gern gesehener Gast. Schließlich sorgt sein schillerndes Auftreten dafür, dass es nicht langweilig wird. Er bleibt aber immer auch ein Außenseiter. So richtig nah scheint er keinen an sich herangelassen zu haben.
Er hat ja auch nicht geheiratet, keine eigene Familie gegründet. Es gibt ja Spekulationen, ob er vielleicht homosexuell war, das ist aber nicht erwiesen. Ihm waren Freundschaften sehr wichtig, also das war für ihn ein Lebenselixier.
Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, mit alten Damen Tee zu trinken. Um profane Dinge wie Gelderwerb muss sich Horace nie kümmern. Sein Vater hat ihn mit verschiedenen Ämtern versorgt, die andere für ihn erledigen und die ihm jedes Jahr ein stattliches Sümmchen einbringen. 1741 verschafft ihm der Vater auch einen Sitz im Parlament. Doch der junge Mann hat wenig Talent zum Politiker.
Er hat auch durchaus die Debatten verfolgt, hat auch seinen Beitrag geleistet. Aber für diese ganz große politische Rolle hätte ihm wahrscheinlich diese Abgebrühtheit, dieses Kämpferische gefehlt.
Im Hauptberuf ist Horace Gentleman. So hat er viel Zeit für seine Hobbys. Mit 30 legt er sich ein Landhaus in Twickenham zu, 2 Kutschenstunden von London entfernt.
Das Haus ist so klein, dass ich es dir zu gefälligen Ansicht in einen Briefumschlag packen könnte. Da das Anwesen auf einem Hügel liegt, fällt der Vordergrund zur Themse hin in 2 oder 3 Wiesen abwärts, auf denen ich einige türkische Schafe und Kühe weiden habe, alle eigens in ihren Farben so gehalten, dass sie dem Gemälde gut anstehen.
Strawberry Hill nennt er sein Spielzeughäuschen, das er in den nächsten Jahren zusammen mit 2 Freunden in eine bizarre mittelalterliche Burg verwandelt. Dabei ist Walpole keineswegs an historisch korrekten Nachbildungen interessiert. Sein Gothic Castle ist viel eher eine Art Disneyland des 18. Jahrhunderts, mit Zinnen aus Gips, aufgemalten Gewölben und Pappmaché-Kulissen.
Es war vieles davon einfach wirklich sehr, sehr künstlich, sehr stilisiert, nachgeahmt. Aber es war bewusst inszeniert. Es war ein Spiel. Der Besucher dieses Schlosses, der sollte einfach wie in eine Theaterinszenierung hineinkommen.
Das Haus ist ein einziger Affront gegen den herrschenden klassizistischen Geschmack. Und ein Knüller. Obwohl ihn viele belächeln, wollen doch alle sein Schlösschen sehen. Walpole gibt schließlich sogar Eintrittskarten heraus. Wenn die Besucher zu sorglos durch seine Wunderkammern trampeln, Vorbei an Ritterrüstungen und Schilden aus Rhinoceroshaut, am Dolch Heinrichs des Achten oder einer Locke Mary Tudors, dann ermahnt sie der Hausherr:
Tretet leise auf, ihr tretet auf meine Träume.
Mit Strawberry Hill avanciert der Träumer zum Trendsetter. Es wird Mode, Privathäuser mit Spitzbogenfenstern und Türmchen auszustaffieren oder Gartenanlagen mit kleinen Grotten zwischen romantisch verschlungenen Pfaden.
Er hat damit aber eben auch eine neue Richtung begründet, das Gothic Revival. Das wurde wirklich durch sein Werk, durch sein Schreiben und eben auch durch dieses Schlösschen angestoßen.
Strawberry Hill steht auch unverkennbar Pate für das Schloss von Otranto. Walpole ist 46, als er nach seinem Sommernachtsalbtraum den Schauerroman erfindet. Aus Angst vor Spott gibt er das schmale Werk zunächst anonym heraus. Doch das Buch hat eine bemerkenswerte Wirkung auf die Leser seiner Zeit.
Manche weinten, manche ängstigten sich zutiefst. Und die Geschichte rief allgemein, so gespenstisch sie war, tiefes Unbehagen hervor. Vor allem nachts.
Im Schloss von Otranto sind bereits die wesentlichen Zutaten des Schauerromans enthalten. Ein unheimlicher Ort, knarrende Türen, geheimnisvolle Geräusche, Spukgebilde, eine verfolgte Unschuld, ein junger Held und ein Bösewicht. Neben der durch die unterirdischen Gänge irrenden Isabella und dem wirklich prächtigen Schurken Manfred ist es vor allem eine Szene, die für Schauder sorgt.
Als er die Tür sanft öffnete, sah er eine Person am Altar knien. Der Marquis wollte sich für sein unhöfliches Eindringen entschuldigen. Da wandte sich die Gestalt langsam um und ließ Frederik die fleischlosen Kieferknochen und die leeren Augenhöhlen eines Skeletts in einer Mönchskutte erblicken.
Walpole macht die Gänsehaut salonfähig. Sein Buch wird ein riesiger Erfolg, bald in mehrere Sprachen übersetzt und schließlich zum Auftakt einer ganzen Lawine von Schauerromanen. Von Anne Radcliffes Udolpho über Mary Shelleys Frankenstein bis hin zu Bram Stokers Dracula. Der Hobbyautor hat ein Tor aufgestoßen, zum Fantastischen und Unheimlichen in der Literatur, aber auch zur Traumsymbolik und den Nachtseiten der Psyche. Sein Schloss wird zum Sinnbild der menschlichen Seele, mit ihren geheimen Gängen und doppelten Böden.
Es ist sicherlich so, dass die Schauerliteratur immer das Dunkle, Verdrängte, Irrationale hervorbrechen lässt und in Kontrast stellt zu dem Rationalen, zu Kontrolle, Ordnung.
Indem er das Wunderbare zurück in die Literatur führt, bereitet Walpole auch die Romantik vor. Nicht von ungefähr ist Lord Byron einer seiner größten Fans. Auf heutige Leser mag das Schloss von Otranto ein bisschen schräg wirken, mit seiner Riesenrüstung, den klappernden Knochen und der wild konstruierten Handlung. Für Walpole-Expertin Kerstin Frank ist das Buch jedoch in der Figurenzeichnung überraschend modern und außerdem mit viel Humor verfasst.
Auch diese ganze Schaueratmosphäre und das Gruselige, es ist alles auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Es ist nicht so bierernst und wenn man das so sieht, dann ist es wirklich ein Roman, in dem man sehr viel entdecken kann, auch beim fünften Lesen noch.
Walpole selbst hat sich nicht weiter mit dem Schauerroman beschäftigt. Er schreibt noch eine wüste Inzucht-Tragödie, ein paar wunderbar skurrile Märchen sowie umfangreiche historische oder kunstgeschichtliche Abhandlungen. All dem hat er selbst keine große Bedeutung beigemessen. Als der fast 80-Jährige 1797 stirbt, ist er sicher, bald vergessen zu sein.
Meine Häuser sind Papier, wie meine Schriften, und beide werden 10 Jahre nach meinem Tod vom Wind verweht sein.
Dabei erscheint das Schloss von Otranto in immer neuen Auflagen. Und Strawberry Hill, frisch renoviert, zieht nach wie vor Besucherscharen an. Die Lust am Schauer, an den Nachtseiten und Hirngespinsten ist ohnehin geblieben. Der exzentrische Träumer Horace Walpole wirft bis heute einen langen Schatten.
Ruft eure tiefste, verborgenste Angst hervor, auf dass diese Angst Gestalt annehme. Und lebe.
Vampire, Geister, Dämonen.
Du kannst deinen eigenen Ängsten nicht entkommen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Horace Walpole, der heute vor 300 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.